Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute haben wir eine der angesehensten Mathematikerinnen zu Gast. Willkommen, Hélène Hainaut. Grüße Sie.
Vielen Dank.
Frau Hainaut, Sie leben seit Jahrzehnten in Deutschland. Ich vermute aber gestern Abend, da waren Sie wohl doch mit Kopf und mit Herz eher in Frankreich. Wie haben Sie diesen Wahlabend erlebt? Wie ging es? Geht es Ihnen?
Na gut, an dem Wahlabend, dann vielleicht war ich weniger gespannt als vor einiger Zeit. Aber traurig sind wir schon alle, weil wir sind erleichtert, dass Macron gewählt wurde, weil die Alternative wäre wirklich furchtbar gewesen. Aber er selbst ist keine Antwort auf die gravierenden Probleme des Landes und insbesondere der armen Bevölkerung.
Für eine Linke gab es nicht so richtig Auswahl, darüber wollen wir gleich noch reden. Aber wo haben Sie denn den Wahlabend eigentlich verbracht?
Zu Hause, ganz allein. Und dann einige Leute haben, eigentlich Leute in den USA, die befürchten, dass dass Trump nächstes Mal wieder rankommt, haben mir geschrieben. Also das war der Austausch, den ich hatte. Ja.
Und Hélène Hainaut hat uns schon vorab gesagt, dass ihr eigenes Forschungsgebiet sehr theoretisch und abstrakt ist, sodass wir das nicht in einer Radiostunde ergründen können, wäre auch ziemlich arrogant. Aber auf ein Gespräch über Leidenschaft, über Neugier, über das Überwinden von Grenzen und Deutsch-Französisches, darauf freue ich mich. Frankreichs Präsident Macron steht vor seiner zweiten Amtszeit, aber er hat ganz schön bangen müssen vorab. Und den Stein, der in Europa vielen vom Herzen fiel, weil es eben Marine Le Pen nicht wurde, den konnte man doch förmlich plumpsen hören gestern Abend. Unser Gast ist heute die deutsch-französische Mathematikerin Hélène Hainaut, Leibniz-Preisträgerin. Sie bekleidete die Einstein-Professur hier an der FU in Berlin, hat zwei Staatsangehörigkeiten. Madame Hainaut, wie groß war der Stein bei Ihnen, der plumpste?
Ja, ich war natürlich sehr erleichtert, dass die Extremrechte nicht direkt an die Macht kommt, aber sehr besorgt, dass es möglich ist in Frankreich, dass die Extremrechte so viele Stimmen auf sich sammelt. Und das liegt daran, zum Teil, nicht nur, aber zum Teil, dass der heutige Präsident und seine Regierung eine extrem antisoziale Politik geführt haben.
Er schlug ja gestern Abend bei seiner, ich sag mal, Siegesrede sehr, sehr nachdenkliche Töne an. Ihm sei klar, dass viele ihn nur gewählt hätten, um Le Pen zu verhindern und nicht, weil sie seine Überzeugungen teilen. Wie haben Sie denn den Ton dieser Rede wahrgenommen?
Erstmal zum Inhalt. Das ist richtig. Ich bin sicher ein Beispiel dafür, dass ich für ihn abgestimmt habe im zweiten Wahlgang bei der Stichwahl, obgleich ich ihn politisch eher bekämpfen würde. Aber es ist auch der Fall, dass viele Freunde von mir dieses Mal nicht zur Wahl gegangen sind, obgleich sie natürlich nicht wollen, dass die Extremrechte gewinnt.
Für die Linken war die Auswahl nicht da, ne?
Die Auswahl war nicht mehr da und vielleicht war sie nie da vorher. Ich kann das nicht, ich bin keine Politikerin, aber auf jeden Fall, viele Leute waren so enttäuscht und so verzweifelt von der Politik von Macron und von seiner Regierung in der ersten Amtszeit, dass sie trotz der Anwesenheit der Extremrechte nicht zur Wahl gegangen sind.
Frau Hainaut, wir werden in dieser Stunde noch viel über die Familie sprechen. Ihr Vater war kommunistischer Widerstandskämpfer der Résistance gegen die Nazis. Er ist schon lange nicht mehr am Leben, er ist 1989 gestorben. Trotzdem habe ich mich gefragt, ob Sie sich gefragt haben, was Ihr Vater wohl zu dieser Wahl gesagt hätte.
Ja, ich glaube, der wäre sehr nachdenklich gewesen, um das nicht anders zu sagen. Er hat sein ganzes Leben gegen die Extremrechte gekämpft. Denn bevor die Nazis nach Frankreich gezogen sind, war die Extremrechte in Frankreich sehr, sehr stark in den Jahren 36, also vor der Volksfront. Und das hätte ihn schon ziemlich mitgenommen. Mhm. Aber mehr kann ich nicht dazu sagen. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich versuche, seinem Leben auch treu zu bleiben, mhm, indem ich selbst gegen die Extremrechte kämpfe.
Sie haben uns aber auch gesagt, dass Sie politisch eher links stehen. Das heißt, Sie gehören zu den Französinnen, die wählen durften und wählen mussten, um etwas zu verhindern, die sich aber selber nicht so richtig wiederfanden in dem Wahlsieger. Nun ist der Kandidat der Linken, Mélenchon, im ersten Wahlgang ausgeschieden. Das sind demokratische Wahlen. Was ist los mit der Linken in Frankreich?
Ich meine, das ist gut. Es könnte sein, dass, weil diese Bewegung sehen wir überall in Europa, auch in den USA, dass die Extremrechte plötzlich sehr, sehr viel Wind im Rücken hatte. Vielleicht liegt das daran, dass die sogenannte Globalisierung die armen Leute auf der Strecke gelassen hat und kein Staat hat sich wirklich darum gekümmert, dass die Leute nicht verrecken. Und in Frankreich ist das definitiv so, dass die Armut in den letzten 5 Jahren wirklich enorm größer geworden ist. Und es gibt keine Antwort darauf. Ganz im Gegenteil, die Regierung in Frankreich hat wirklich soziale Hilfen abgekürzt, ohne über die Konsequenzen nachzudenken.
In Europa ist man trotzdem sehr erleichtert über die Wahl Macrons, weil er natürlich auch in Kriegszeiten in der Ukraine fürs europäische Gleichgewicht und auch für die Formulierung von Europa eine große Rolle spielt. Nun ist Ihr Fach, die Mathematik, ein internationales. Mhm. Und Sie haben viele russische Kollegen, sprechen Russisch, Sie haben Freunde.
Freunde, ja.
Sie haben sich irgendwo sogar mal als russophil bezeichnet.
Ja, in irgendeiner Form, mhm, ja.
Natürlich.
Ja.
Wie geht man denn derzeit eigentlich miteinander um in Ihrem Fach?
Das ist sehr gut. Das eine ist das Fach und die internationale Konstellation, so wie die im Moment steht. Und das andere ist das Persönliche. Also das ist natürlich, die Ukrainer leiden furchtbar. Und das erste Ziel ist, dass die Leute, die raus können, dass die das wirklich tun können und dass die hier Stipendien kriegen und dass die eine Anstellung kriegen, dass die arbeiten können. Ich rede über die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler in der Ukraine, die dürfen gar nicht raus, weil die Männer zwischen 18 und 60, die müssen in der Ukraine bleiben. Aber die Frauen, die Wissenschaftlerinnen, die raus können und die sind jetzt verstreut, die sind sehr stark in Polen, die sind teilweise in Deutschland. Natürlich, da gibt es große Solidarität, denen müssen wir helfen. Aber gerade wegen meiner eigenen Geschichte, persönlichen Geschichte, denke ich sehr stark an die Russen, denn für die geht die Geschichte nicht mehr zurück. Die stehen jetzt da, die jungen Russen, die ich kenne und nicht so jung, die sehr stark gegen den Krieg sind, die sind am Boden zerstört. Und ich denke an die jungen Deutschen und die Deutschen im Allgemeinen, die nach dem Zweiten Weltkrieg einfach, die müssten sich stellen und ihre Kinder müssten sich stellen, ihre Enkelkinder müssten sich stellen. Und das wird dasselbe passieren jetzt mit den Russen.
Das wird auf Jahrzehnte eine Belastung sein, die wir jetzt noch gar nicht kennen.
Es gibt kein Ende.
Das aus Hélène Hainaut, einmal eine der angesehensten Mathematikerinnen dieser Welt werden würde, Leibniz-Preisträgerin, Einstein-Professorin und Mitglied in so vielen Ausschüssen, dass es eine ganze DIN A4-Seite füllt. Das hätte bei ihrer Geburt 1953 in einem Vorort von Paris wohl niemand gedacht. Madame Hainaut, wie sind Sie groß geworden? Wie waren die Lebensverhältnisse in Ihrer Familie in der Nachkriegszeit?
Na gut, erstmal bin ich nicht in Ivry geboren worden, Entschuldigung. Da bin ich in einer Klinik für Arbeiter geboren worden. Danach haben wir gelebt in einem Zimmer unter dem Dach. Es gab Strom, aber kein Wasser und auch kein Platz für ein Bett für mich. Ich war in einem Hängetuch, weil der Platz war schon voll mit dem Bett meiner Eltern. Und deswegen wurde ich zu einer, meine Eltern haben mich zu einer Frau gegeben. bis die eine soziale Wohnung gekriegt haben. Und das war in diesem Arbeitervorort. Das heißt, die ersten Jahre meines Lebens war ich nicht in diesem Arbeitervorort. Ich bin erst später dort aufgewachsen. Und ja, das war das Leben von Kindern in einem Arbeitervorort, in einer sozialen Wohnung. Jetzt hatte ich Wasser und wir hatten zwei Zimmer, also ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer, alles sehr klein, aber es gab Strom, es gab Wasser, es gab warmes Wasser, das war schon sehr gut.
Also das Wort Wasser fiel jetzt 4-5 Mal, ganz grundlegende Dinge, die nicht selbstverständlich waren. Strom, Wasser.
Ja, ja. Also in den sozialen Wohnungen gab es Wasser. Das war sehr gut. Und vorher hatten wir kein Wasser. Aber ich habe natürlich keine Erinnerung an diese Zeit. Ich war zu klein. Ich habe die Erinnerung an der Zeit bei dieser Ersatzmutter. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, wir hatten dann in der sozialen Wohnung hatten wir überhaupt nichts, aber das lag auch teilweise, das lag zum großen Teil auch an der Ideologie meines Vaters. Er wollte immer bereit sein für die Revolution. Wenn die Revolution kommt, sollten wir überhaupt kein Gepäck und gar nichts haben, dann sollten wir direkt hingehen können. Und wir hatten gar nichts, also die Sachen lagen auf dem Boden bei mir.
Vielleicht mal ein, Ihr Vater, Fabrikarbeiter und Kämpfer der kommunistischen Résistance gegen Hitler, für seine kleine Tochter wohl ein ganz, ganz wegweisender Mensch. Erzählen Sie uns ein bisschen von ihm.
Ja, in dem Moment, wo es mir an der Schule nicht so schlecht ging, dann hat er sich gefreut und der hat das sehr stark gefördert, dass ich weiter studiere, dass ich mich für Geschichte interessiere. Damals hat es mich überhaupt nicht interessiert. Ich dachte, Geschichte, das wäre ein Fach für alte Leute. Und vielleicht ist es das auch. Mhm. Und er selbst war auch fasziniert von der Mathematik. Und das war sicher auch irgendwie ganz gut für mich, dass ich wusste, dass mein Vater das sehr gut fand, dass ich mich für die Mathematik interessiere.
Er hat selber viele Gefahren durchlebt. Ich möchte das mal einflechten. Er sollte von den Nazis nach Buchenwald gebracht werden, ist auf dem Transport dann geflohen. Ein sehr mutiger Mensch, der Risiken eingegangen ist, eben auch als Resistanzkämpfer. Er muss zugleich sehr wissbegierig gewesen sein, bei wenig Schulbildung. Ein guter Schachspieler. Ja. Was hat er Ihnen mitgegeben, so an Charaktereigenschaften vielleicht?
Er hat mir insbesondere mitgegeben, dass Heldentum, das wäre kein Begriff, den es gäbe. Der hat sehr stark dagegen gekämpft. Der dachte, wir tun, was wir müssen. Und die das nicht tun, die haben es nicht verdient, dass die einen guten Platz in der Gesellschaft haben. Also der war wirklich sehr... Der hat zum Beispiel jahrelang hat er sich geweigert, zu dem Ort zurückzufahren, wo er aus dem Zug nach Buchenwald gesprungen war, weil er dachte, es gebe keinen Grund, das zu verherrlichen. Das ist einfach, der hätte das getan, was er tun sollte.
Und, das ist sehr viel Bescheidenheit, die daraus spricht.
Ja, und er hat mir auch beigebracht als Kind, dass ich jeden Tag Gymnastik machen sollte, denn es könnte die Zeit kommen, wo ich aus einem Zug springen sollte und dann sollte ich überleben können. Und,
fit sein für die Revolution.
Fit sein für die Revolution, ja.
Das ist ja eine faszinierende Mischung. Sehr einfache Verhältnisse. Die Mutter Krankenschwester, der Vater arbeitet dann später in der Fabrik. In einer Zeit, wo viele Menschen wenig hatten, hatten sie ganz wenig. Und zugleich eben diese Wissbegier, Schachspieler, meine Tochter soll es schaffen. Also diese Haltung. Würden Sie sagen, wenn Sie darauf zurückschauen, dass Sie glücklich waren als Kind?
Ja, ich glaube schon. Also gut, ich war glücklich. Ich wusste auch, dass ich mehr hatte als viele Kinder in der Welt. Das wurde mir jeden Tag gesagt zu Hause.
Obwohl es wenig war?
Ja, aber wir haben nie gehungert. Mhm. Und wir wollten eigentlich, das Ziel meiner Eltern war es nicht, dass wir mehr haben. Das Ziel meiner Eltern war, dass alle Leute etwas haben. Das war Teil der Ideologie. Und Ja, ich bin, also viele Leute meinen, ich bin zäh und ich gebe nicht nach und ich gebe nicht auf. Das habe ich wahrscheinlich auch von meinem Vater irgendwie als Muttermilch sozusagen von meinem Vater gekriegt. Ja.
Wie war das bei Ihnen, Frau Eno? Hat man Ihr Talent, hat man Ihre Intelligenz erkannt, gefördert in der Schule?
Ja, die Schule war sehr gut. Also das war eine Schule in einem Arbeitervorort. Es gab leider sehr wenig Kinder, die die Möglichkeit hatten, weiter zu studieren. Aber ich habe Glück gehabt. Ich wurde gefördert. Die Lehrerinnen waren gut. Es waren nur Lehrerinnen, kein Lehrer. Und dann wurde ich von dieser Grundschule in die Stadt geschickt, ins Gymnasium und um dort weiter zu studieren und dann später vom Gymnasium zu diesen sogenannten Vorbereitungsklassen. Das war die beste Schule in Frankreich.
Die Grande École?
Grande École, das war danach. Das war die Vorbereitung zu den Grande École, ja.
Aber das sind die Elite-Hochschulen, ja, auf die man in Frankreich gehen muss, wenn man etwas erreichen möchte. Und das ist ja imponierend. Ein Mädchen aus armen Verhältnissen, wo man aber merkt, hat einen guten Kopf, ist fleißig, ist ehrgeizig, versteht schnell und fördert man. Und dann auf dieser Grande École selber, so wurde es mir zumindest gesagt, hätte man ihnen dann doch irgendwie gezeigt, dass der Stallgeruch fehlt, also die Zugehörigkeit zur gehobenen Schicht und dass das die Intelligenz und das Können nicht wettmacht. Wie haben Sie sich dann selbst da gefühlt?
Ja, also erstmal fleißig war ich nicht so richtig. Ich war sehr, sehr zerstreut. Aber ich war zielstrebig, das ist sicher richtig. Die Grande École, nicht eigentlich. Die ganz harte Phase für mich war nicht die Grande École. Die ganz harte Phase für mich war in diesen Vorbereitungsklassen, also zwischen dem Abitur und dem Concours, also dem Wettbewerb für die Grande École. Da war der Klassenunterschied war wirklich ganz krass. Und das habe ich gespürt und die haben mir das zu spüren gegeben.
Wie spürt man das? Das heißt immer, man kennt dann die Codes nicht. Was meint das genau?
Ja, genau. Erstmal hatte ich einen Akzent. Ich hatte einen Akzent aus den Vororten von Paris, also einen Arbeiterakzent. Irgendwie, das war schon viel milder geworden im Laufe der Jahre, aber hatte ich immer noch. Und eigentlich ist das nicht irgendwas Spezielles, sondern in dem Moment, wo sie das gehört haben, dass mein Vater Arbeiter war, dass ich in Ivry wohnte und dass er möglicherweise noch Kommunist war, also das war das rote Tuch. Also das war nicht mehr der Fakt selbst, sondern das Wissen, das ist nicht so, dass irgendwas schlecht war, sondern da gab's eine gewisse Verfremdung.
Warum ist es Mathematik geworden als Ihr Fach? Sie sprechen viele Sprachen, auf Ihrer Homepage finden sich Gedichte in mehreren Sprachen. Warum ist es Mathematik geworden?
Ja, weil Mathematik mochte ich und Mathematik hat keinen Geruch. Das war damals die Art und Weise, wie ich das nachempfunden habe. Wenn man Mathematik macht, kann man die Herkunft der Leute nicht erkennen, sondern die Mathematik ist eine universelle Sprache. Und die ist richtig oder falsch. Das heißt, es geht nicht darum, ob der Vater Arzt ist, ob das richtig oder falsch ist, sondern ob der Kopf da ist, um das zu verwirklichen. Und das ist mit Sicherheit mit ein Grund, weshalb ich das gemacht habe. Ein anderer Grund ist auch zum Beispiel, warum ich mich für die Physik nicht interessiert habe. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo das war nach der Atombombe und es gab die Kolonialkriege und ich wollte niemals in die Situation geraten, wo ich plötzlich für eine Bombe arbeite. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, die Mathematik war neutraler.
Aber bei der Klarheit, bei der Genauigkeit, bei richtig oder falsch, da strahlen Ihre Augen sofort. Also dieses abstrakte Denken hat für Sie eine große Faszination. Ich möchte noch mal zurück zur Familiengeschichte. Sie haben sich nämlich verliebt als junge Frau in einen Mathematiker, in einen deutschen Mathematiker, sind auch jahrzehntelang mit ihm verheiratet gewesen.
Ja, nicht ganz. Wir haben sehr spät geheiratet,
aber
ich
zusammen.
Hab mit ihm, ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich wollte darauf hinaus, ein Deutscher in der Familie eines Resistance-Kämpfers. Das stelle ich mir gelinde gesagt kompliziert vor.
Das war sehr kompliziert, ja. Das war auf beiden Seiten kompliziert. Eigentlich, mein Vater war begeistert. Mein Vater war begeistert. Er hat Eckart wirklich sehr warmherzig empfangen. Er selbst, als er im Gefängnis war, da hat er selbst Deutsch gelernt, alleine. Wahrscheinlich auch mit dem Gedanken, dass es ihm vielleicht helfen würde, wenn er, weil er wusste sehr, sehr früh, dass er ins Konzentrationslager geschickt werden könnte. Aber auch, weil er dachte, die deutsche Sprache sei nicht Besitztum der Nazis, sondern das wäre auch die Sprache von Hegel, von Marx. Und das war sein Beitrag sozusagen zur Internationalisierung. Und als ich ihm sagte, ich hätte einen deutschen Freund, da hat er sich gefreut. Meine Mutter dagegen, die war am Boden zerstört, hat ganz, ganz harte Worte gegen mich ausgesprochen. Mhm. Okay, das ist das Leben, ja.
Eckart Fiewig, nennen wir den Namen einmal, auch ein großer Mathematiker, zwei Mathematiker, Frau Enno. Geht es da schon am Frühstückstisch los mit Problemlösung und Beweisführung?
Nee, also erstmal haben wir ja. Wir haben eigentlich jahrelang über die Situation gesprochen, denn seine Familie war wirklich nicht im Widerstand gegen die Nazis. Und das war alles sehr, sehr kompliziert. Und das hat uns sehr lange beschäftigt und deswegen leide ich jetzt für die jungen Russen, die plötzlich auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Und das war ein Teil unseres Lebens, das hat sehr lange gedauert.
Dann war diese Ehe, diese deutsch-französische Ehe für ihren Vater ein Beweis für Versöhnungsmöglichkeit oder wie könnte man das nennen?
Gut, das war keine,
ich war erstaunt, das war dass sogar das Wort Ehe, begeistert das, fiel.
Also, ja, der war sehr froh, ja. Der war sehr froh, der hatte immer einen Spruch und den hat er auch Eckart gegenüber zum Ausdruck gebracht. Der meinte, die Deutschen, die seien in der Lage, das Beste in der ganzen Welt zu machen, aber auch das Schlimmste. Und da sollte man kämpfen, dass sie das Beste machen. Ja, der war wirklich sehr, der war wirklich das Gegenteil von einem Nationalist, das kann man sicher sagen. Ja.
Als er krank war, 1989, sind Sie ein Jahr nach Frankreich zurückgegangen und haben ihn bis zum Tod begleitet. Das muss eine ungeheuer nahe und auch eine glückliche Beziehung gewesen sein, unterm Strich, sonst macht man das nicht.
Ja, da habe ich einfach die Arbeit hier fallen lassen. Ich bin nach Frankreich zurückgegangen und da war die Wiedervereinigung. Also der ist im Dezember 1989 gestorben, Anfang Dezember. Und im November 1989 ist die Mauer gefallen. Mhm. Und es gab schon Widerstände in Frankreich. Also es gab wirklich eine Die Leute waren beängstigt, denn der Spruch war in Frankreich damals, ich mag Deutschland so sehr, dass ich mich darauf freue, wenn es zwei davon gibt, weil das Land schwächte. Und mein Vater war nicht so, der hat sich wirklich darauf gefreut, dass es die Wiedervereinigung gibt und dann ist er gestorben. Also.
Eine eindrucksvolle Vater-Tochter-Beziehung. Die Mathematikerin Hélène Henno ist unser Gast und das, womit unser einzig zum Abitur hochgerechnet hat, hat mit ihren Gedankengebäuden nun rein gar nichts zu tun. Frau Henno, einen Kurzversuch mache ich doch. Ihr Spezialgebiet ist algebraisch-arithmische Geometrie. Was zum Teufel ist das?
Ja, das ist kein Teufel. Das ist ein sehr schönes Gebiet. Geometrie, das ist ein Fach, was die Griechen schon entwickelt haben. Also wir Mathematiker sagen immer, unser Fach, unsere Disziplin ist die älteste Wissenschaft in der Menschheit. Die Griechen haben die Geometrie entwickelt, zum Beispiel Kegelschnitte. Das heißt, man nimmt einen Kegel und man schneidet das mit einer Ebene, das nennt man Kegelschnitt. Und das ist die Fortsetzung davon, also die Weiterentwicklung von den Gedanken der Griechen. Das ist geometrische Objekte, die man mit algebraischen Gleichungen definieren kann und dann studieren kann. Mhm. Und arithmetisch kommt dazu, weil gewisse Eigenschaften lassen sich übertragen in die Welt der Zahlentheorie, deswegen arithmetisch. Und da kann man aus geometrischen Gedanken auch Beweise machen auf der arithmetischen Seite und umgekehrt.
Frau Enno, ich habe schon aufgegeben. Ich drehe das mal um. Mit wie vielen Menschen auf der Welt können Sie über die allerkniffligsten Dinge reden, die Ihnen durch den Kopf gehen?
Also was ich wirklich zum Beispiel genau im Moment über das, also was ich wirklich versuche zu verstehen und worüber ich nachdenke, das kann ich mit sehr wenig Leuten teilen. Das
50, 500?
Vielleicht 5. Aber
tatsächlich?
Ja, aber vielleicht 10. Mhm. Aber Tagungen, das Fach ist sehr breit. Da gibt es viel mehr Leute, die sich damit beschäftigen.
Sie sprechen auch bei der Mathematik eher über eine Kunst, eine Philosophie, eine Art Paralleluniversum, jedenfalls nicht über Zahlen. Was begeistert Sie an der Mathematik bis heute, jenseits von Arithmetik und Zahlen, das, was wir hier wahrscheinlich eh sowieso nicht verstehen werden? Was begeistert Sie?
Ja, die Abstraktion. Und es ist auch so, ich bin alt, ich bin eine alte Frau und ich denke darüber nach seit Jahrzehnten. Das heißt, nach einiger Zeit möchte ich wirklich wissen, es gibt Sachen, die ich schon verstanden habe, die ich verstehen wollte, Probleme, die ich entwickelt habe, die ich teilweise gelöst habe, teilweise nicht. Und was einen einfach nach vorne bringt, ist der Wille zu wissen, zu verstehen.
Aber Arbeitsmaterial ist der eigene Kopf, ein Stift und ein Blatt Papier. Mehr brauchen
Sie. Ja. Und inzwischen ein Laptop, um zu kommunizieren.
Aber die Grundarbeit, das Grundlegende, das, worum es eigentlich geht, dazu brauchen Sie
ja. Im Kopf, ja.
Gibt es eigentlich in der Mathematik für alles eine Lösung? Und manchmal dauert es eben ein paar Jahrhunderte, bis einer drauf kommt. Aber
ja, ich denke, es gibt eine Lösung. Die kann negativ sein. Das könnte sein, dass die Fragestellung einfach falsch war. Also die erbringt eine negative Lösung. Aber in der Tat, ja. Mhm. Aber es gibt immer weiter offene Probleme, die man in dem Moment, wo man etwas entwickelt, um einen Punkt zu verstehen, dann stellt sich eine andere Frage.
Ich habe mich dann auch gefragt, wenn es Aufgaben gibt in der Mathematik, an denen seit Jahrhunderten Generationen von Mathematikern herumknobeln und manche können ein Mosaiksteinchen beitragen und das ist dann schon eine Riesenrevolution. Aber wenn das da Jahrhunderte dauert, um solche Aufgabenstellungen zu lösen, weiß man eigentlich dann überhaupt noch irgendwann, was eigentlich das Problem war?
Ich denke schon, ja. Also da verliert man nie den Ursprung. Also Mathematik hat eine Geschichte auch. Das ist zum Beispiel in der Kunst streiten sich Künstler, ob die Kunst auch eine Geschichte hat. Zum Beispiel Picasso, wenn ich keinen Fehler mache, ich bin keine Spezialistin, der war der Ansicht, dass Kunst keine Geschichte hat. Es gibt einfach Künstler, aber es gibt keine Geschichte. Aber die Mathematik hat eine Geschichte. Es gibt die Griechen, es gibt die Araber, die Algebra, es gibt die Arithmetik und es gibt die Topologie, die später entstanden ist. Also es gibt eine Geschichte und alles baut auf dem, was vor uns schon gemacht wurde.
Und alles baut auch darauf auf, dass es ein Richtig gibt? Und ein Falsch.
Genau.
Und das gilt dann wirklich überall, wenn man es rausgefunden hat, im ganzen Universum und für immer?
Für immer, ja. Es sei denn, irgendjemand findet später einen Fehler. Was passiert ist, das gilt für immer, aber was passieren kann und was viel passiert, oft passiert, ist, dass man erstmal eine Lösung findet, Aber dann später, weil man plötzlich andere Werkzeuge hat zur Verfügung, mhm, also intellektuelle Werkzeuge, dass man eine andere Lösung findet. Mhm. Und dann die andere Lösung ist einfach praktischer, die schneller und die öffnet neue Türen. Das kann passieren, das passiert auch sehr oft.
Das abstrakte Denken, diese Gedankengebäude, die dann entstehen, haben ja auch eine eigene Schönheit. Also für Platon waren Zahlen Gestalten, Wesenheiten. Und ohne ins Esoterische abdriften zu wollen, habe ich mich gefragt, ob man für ihr Fachgebiet nicht nur eine besondere Begabung braucht, sondern auch eine besondere Mentalität.
Ja, ich denke, für alles braucht man eine gewisse Mentalität.
Was braucht man für ihre?
Ja, das, egal was man macht, aber das ist, da braucht man auf jeden Fall eine gewisse Begeisterung, eine gewisse Leidenschaft, ein großes Interesse, denn es ist nicht so einfach, permanent Mathematik zu machen. Das ist extrem anstrengend und da erlebt man nicht nur Erfolge, da erlebt man auch Misserfolge. Und da muss das Interesse groß genug sein, um weiter voranzukommen.
Ist es eigentlich eine Zumutung für eine leidenschaftliche Mathematikerin, über Anwendbarkeit zu sprechen? Denn die meisten, die bei Ihnen studieren, werden ja Versicherungsmathematiker und berechnen irgendwelche Sterbetafeln oder sowas. Aber so die zweckfreie Forschung, kümmert die sich um Anwendbarkeit?
Also ich selbst, als ich klein war, da war ich sehr bewusst, also als ich jung war, sollte ich sagen, war ich sehr bewusst über die Atombombe. Und ich wollte auf keinen Fall irgendwas machen in der Mathematik. Ich wusste schon, dass Mathematik mich sehr stark interessierte, was eine Anwendung in diese Richtung haben könnte. Und deswegen habe ich mich entschieden für eine sehr, sehr abstrakte Richtung der Forschung in der Mathematik.
Hat man je mal angeklopft bei Ihnen, ob man das, was Sie herausgefunden haben, vielleicht doch in militärische Anwendung stecken könnte?
Ja, es war immer eine Bedrohung. Und ich hoffe, ich habe das geschafft, dass das, was ich produziert habe, niemals eine solche Anwendung haben könnte. Mhm. Aber ganz sicher ist man natürlich nie. Denn vielleicht in der Zukunft, aber ich denke wirklich, dass das, was ich gemacht habe, wirklich keine Anwendung haben kann. Aber das weiß man also mit Sicherheit nicht.
Unser Eins scheitert ja schon häufig beim Rechnen, damit haben Sie gar nichts zu tun. Trotzdem habe ich mich spontan vor der Sendung gefragt, kommt es eigentlich mal vor, Frau Enno, dass Sie sich mal ganz simpel verrechnen beim Einkaufen oder so?
Ja, auf jeden Fall. Insbesondere, weil die Deutschen die Unart haben, von rechts nach links zu rechnen. Also Sie sagen 53 und nicht 5 und da.
Ja,
und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. In den anderen Sprachen, die mir nah sind, rechnet man von links nach rechts und nicht von rechts nach links. Und das führt dazu, dass ich manchmal nicht auf Deutsch rechnen kann. Und das führt zur Konfusion, ja.
Wo hat denn die Mathematikerin Ellen Enno, die ja als Arbeitsmaterial nur ihren Kopf, einen Stift und ein Blatt Papier braucht, wie Sie uns erzählt haben, wo haben Sie denn die besten Ideen?
Ich weiß nicht, ob sie so gut sind, meine Ideen, aber auf jeden Fall ab und zu habe ich Ideen. Ja, wenn ich am Schreibtisch schreibe, ich versuche mit einem Kugelschreiber irgendwas zu schreiben und im Endeffekt schreibe ich gar nichts oder direkt am Laptop. Oder wenn ich schlafe, das passiert auch, wobei solche Gedanken sehr gefährlich sind, denn da hat man das Gefühl im Schlaf, dass man alles verstanden hat und vielleicht hat man das nicht verstanden. Und beim Spazieren, beim Diskutieren sehr stark, wo die Ideen, das ist fast wie Falschen. Man sagt 10 und 15 und dann, wenn man diskutiert, dann erhitzt es sich und manchmal entsteht auch eine Idee bei der Diskussion.
Mhm. Aber machen wir auch auf dem Fahrrad.
Nee, auf dem Fahrrad, da muss ich schon darauf achten, dass ich keinen Unfall baue. Und dann vielleicht weniger, ja.
Frau Enno, ich danke Ihnen sehr für Ihr Erzählen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Bescheidenheit. Um eine international geachtete Mathematikerin zu werden, gehört schon eine große Portion Begabung. Und Sie haben das hier so runtergespielt. Ich weiß nicht, ob meine Ideen so gut waren. Es müssen sehr zahlreiche, sehr gute gewesen sein. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Und fahren Sie immer vorsichtig.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.